Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, dem KN-Podcast der Kieler Nachrichten. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Andreas Geidel und ich begrüße heute in unserem Kleinstudio einen ganz besonderen Gast, Christian Blasel, stellvertretender Chefredakteur der Kieler Nachrichten. Ein optimaler Gesprächsgast für unseren heutigen Schwerpunkt, denn Christian verfolgt nicht nur mit Herzblut den sportlichen Höhenflug der Störche, er ist vor allem umfassend eingebunden in die Thematik rund um den Neubau-Ausbau des Holstein-Stadions. Hi Christian, schön, dass du heute Zeit für uns gefunden hast.
Moin Opa, ich freue mich hier sein zu können.
Sehr gerne und wir freuen uns natürlich auch. Bevor wir uns aber der ungewissen Zukunft widmen, geht der Blick zunächst einmal auf den vergangenen Sonntag zurück natürlich. Ne? Christian, nach dem 2:0 Erfolg in Elversberg logiert Holstein weiter auf dem direkten Aufstiegsplatz 2 und hat 5 Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten. Den Namen, den wir immer wieder gerne aussprechen, wenn er hinter Holstein liegt, den Hamburger SV. Was war für dich der Auftritt der Störche im Saarland denn auch tatsächlich schon aufstiegsreif?
Na, das war vielleicht noch nicht, aber das Schöne war, je länger das Spiel dauerte, das Spiel, das ich auf dem Sofa verfolgen durfte, je länger das Spiel dauerte, desto entspannter wurde man, desto mehr hatte man das Gefühl, heute kann nichts mehr anbrennen. Aber ich glaube, gerade so in den ersten 20 Minuten, so ein Spiel hätte auch eine andere Wendung nehmen können. Nicht, weil Elversberg so gefährlich ist, sondern weil Holstein in der Abwehr sich immer mal wieder Stockfehler leistet. Und da waren so 2, 3 Szenen, Holtby, wie immer Tom Rothe mit einem Fehlpass, wo man dann, das kann dann auch ganz schnell ins Auge gehen und dann liegt man wie bei Hertha 1:0 zurück. Damals war es Philipp Sander mit dem horrenden Fehler.
Genau. Da zeigt sich natürlich auch die Klasse eines Torwarts in diesen Situationen und Timon Weiner hat sowohl zuletzt beim 1:0 Heimsieg gegen Karlsruhe in der Schlussphase zweimal überragend pariert, jetzt war es in Elversberg in der Anfangsphase, wo er zweimal sehr gut hält, aber so ein Keeper gehört halt auch dazu, ne, zu der ganzen Gemengelage, sonst wird das nichts, ne?
Definitiv, dem haben sie inzwischen ein paar Punkte zu verdanken, weil er im entscheidenden Moment beim 1:1 den Fuß an der richtigen Stelle hat oder die Hand in der richtigen Höhe. Aber das muss tatsächlich, das gehört dazu, sonst würde Holstein deutlich schlechter stehen.
Tom Rothe ist ja, du hast ihn angesprochen, der hat natürlich nach vorne einen großen Aktionsradius, nach hinten vielleicht das ein oder andere Mal noch ein bisschen Defizite, aber man muss ihn natürlich auch zugute halten, dass er noch aus einer leicht angeschlagenen Situation kommt.
Ja, das stimmt. Ich habe ja das sogar aus nächster Nähe verfolgen können, unfreiwillig. Auf dem Weg zur Arbeit fahre ich an so einer Arztpraxis vorbei. Und da habe ich nun zweimal die letzten Wochen morgens Tom Rothe rausgehen sehen. Und dann guckt man natürlich, humpelt er, wie ist sein Gesichtsausdruck. Aber ich denke, seit dem Wochenende können wir sicher sein, dass er wieder die alte Fitness bekommt, die auch dringend nötig ist. Weil nach vorne raus ist Holstein mit Tom Rothe einfach eine Klasse besser. Hinten ist er durchaus ersetzbar, wie wir auch schon gemerkt haben.
Gut. Lassen wir das damit erstmal das Sportliche in Elversberg, schieben wir es mal an der Seite. 8 Spieltage vor Saison in die Glaskugel zu schauen, bringt erfahrungsgemäß ohnehin nicht besonders viel. Die Fakten liegen allerdings auf dem Tisch, da braucht man keinen Rechenschieber, der hilft einfach in Mathematik. 5 Siege und 3 Unentschieden. Ich habe das jetzt mal versucht in meinem, wie soll ich es ausdrücken, nicht so berühmten mathematischen Fassungsvermögen irgendwie zu ermitteln. Also 5 Siege und 3 Unentschieden, dann ist am späten Nachmittag des 19. Mai nach dem Abpfiff der finalen Partie in Hannover alles geregelt und das völlig unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz. Nur ein schöner Traum vom ersten Bundesliga-Aufstieg eines Clubs aus Schleswig-Holstein oder ist das eine Vision des Machbaren aus deiner Sicht?
Das ist definitiv machbar. Also insofern ist man gut beraten, sich jetzt mit all den Dingen zu beschäftigen, die im Falle eines Aufstiegs nötig sind. Und dann sind wir schon ein bisschen bei unserem Thema, dem Thema Stadion. Auch da war das Elversberg-Spiel mit Kieler Brille besonders spannend. Da hat man ein Stadion gesehen, das sich mitten im Umbau befindet. das sogar noch etwas kleiner als das Holstein-Stadion in seiner Ursprungsform ist und jetzt immerhin auf die 15.000 gebracht werden soll, die für den Bundesliga-Betrieb, den Zweitbundesliga-Betrieb nötig sind. Das Bild, das wir jetzt am Sonnabend gesehen haben, das könnte uns halt auch in Kiel demnächst blühen, nämlich ein über Jahre dauernder Umbau bei laufendem Betrieb.
Ja, es sieht nicht schön aus und ich kenne jetzt die genauen Zahlen und Daten aus Elversberg nicht. Stadion an der Kaiserlinde ist ein klangvoller Name oder so. Ich kenne das aber noch aus früheren Zeiten. Da war diese Tribüne, die jetzt auch gerade im Umbau ist, noch nicht so ausgeprägt wie jetzt. Da hat man noch direkt immer auf die Schnellstraße, die da vorbeiführt, geguckt, wenn man auf der gegenüberliegenden Seite gesessen hat. Also das ist schon ganz putzig, aber die bemühen sich und putzen ihr Stadion wunderbar heraus. Kann Holstein sich da irgendwie ein Beispiel dran nehmen dann?
Holstein kann sich ein Beispiel daran nehmen, was möglich ist. Und was ich besonders erstaunlich fand, ist der Preis, mit dem sie das alles machen wollen. Der ist jetzt gestiegen auf 20 Millionen. Das ist nicht viel angesichts der Debatte, die wir hier in Kiel führen. Da reden wir ja jetzt von 70 Millionen und es gibt durchaus begründete Zweifel, ob die Summe am Ende ausreicht. Die Elversberger kriegen das mit vergleichsweise wenig Geld hin. Da kann man sicherlich nochmal nachfragen, wie das möglich ist. Ansonsten, wenn man sich das in Elversberg anschaut, ich habe da mir ein bisschen die Zahlen rausgesucht. 7.500 hatte das Stadion ursprünglich. Jetzt will man auf 15.000 kommen bei einer Gemeinde mit 14.000 Einwohnern. Und tatsächlich, du hast es gerade angesprochen, die Bundesstraße, die führt da direkt am Stadion vorbei. Das heißt, wenn die dann bald 15.000 Menschen aus dem Stadion kommen, stehen die auf der Straße. Von Parkplatznöten gar nicht zu sprechen. Elversberg hat ein einziges Hotel. Also insofern, die 25.000 Plätze, die wir hier in Kiel anstreben, das passt schon zu unserer Stadt. Das sollten wir eigentlich hinbekommen.
Jeder fragt sich natürlich jetzt mittlerweile nach den Monaten, vielleicht auch schon über Jahre andauernden Diskussionen und Wasserstandsmeldungen rund um das Holstein-Stadion. Was geht denn da, was der Spaß kosten soll, hast du eben schon mal angerissen. Wie verteilt sich die Zeche? Gibt es nach deiner Kenntnis Stand heute schon konkrete Planungsdetails?
Naja, die Planungsdetails sind insofern, was die Finanzierung angeht, seit ein paar Jahren unverändert. Es gibt die Zusage über 30 Millionen aus der öffentlichen Hand, rund 20 Millionen vom Land, 10 Millionen von der Stadt. Es gibt einen Herrn Lütje, der nach wie vor bereit ist, eine zweistellige Summe, die Rede ist so von 20 Millionen, zur Verfügung zu stellen. Und dann ist klar, dass am Ende auch ein Kredit aufgenommen wird, um 20, vielleicht sogar 25 Millionen, der dann mit der Pacht des Vereins bezahlt werden muss. Diese Rahmenbedingungen stehen. Man hat nun die Hoffnung, dass durch die etwas Beruhigung des Baumarktes das auch wieder finanzierbarer wird. Die große Frage ist, ob man einen Generalunternehmer findet, der bereit ist, für dieses Geld ein Stadion zu bauen. Und diese Frage muss in diesem Jahr beantwortet werden. Also die nächsten Wochen werden entscheidend, dass man ein klares Konzept aufstellt. Was will man eigentlich? Da sind noch viele Fragen offen, beispielsweise wo die neue Haupttribüne hinkommt. Bleibt sie am alten Standort oder bleibt sie wie in den ersten Plänen, wechselt sie auf die andere Seite? Aber auch die Frage, bleibt das Feld an Ort und Stelle oder wird es doch nochmal gedreht Richtung Vögelplätze? Auch dafür gibt es Argumente. Das sind Fragen, die jetzt geklärt werden müssen, damit der Generalunternehmer weiß, was auf ihn zukommt.
Den Platz drehen Richtung Vögelplatz bei laufendem Spielbetrieb, das stelle ich mir jetzt aber irgendwie mächtig.
Muss man nach Hamburg gucken, im Volksparkstadion wurde das auch gemacht. Das wäre eine Riesenherausforderung, aber es ist möglich, aber natürlich mit entsprechenden Umständen. Also es wird alles nochmal neu gedacht, aber der Zeitdruck ist jetzt ungleich größer, schon allein, um der DFL zu signalisieren, es geht weiter voran. Man konnte ja die letzten Jahre immer zeigen, man ist bemüht, man hatte eine Stadiongesellschaft, nun hat man wieder eine, die arbeitet, man hat endlich einen Bebauungsplan, der gültig ist, auch das hat viele Jahre gefehlt und das dritte Signal Richtung Frankfurt, das man aussenden kann, ist, dass man jetzt auch die Baustraße gebaut hat, die ja beim letzten Heimspiel eingeweiht worden ist. Also man kann schon zeigen, dass man sich bemüht, auch wenn man ja inzwischen Jahre, muss man schon sagen, hinter dem Zeitplan ist, den man beim Zweitligaaufstieg mal angepeilt hat.
Die neue Straße, die du erwähnt hast, das soll dann nicht nur an Spieltagen ein zusätzlicher Zugang sein für speziell für Kieler Zuschauer. Gästefans kommen ja meistens über die Projensdorfer Straße an ihren Platz. Das ist dann tatsächlich auch dafür gedacht, dass dann, wenn es dann irgendwann mal losgehen sollte, dass dann da Baufahrzeuge längs fahren oder wofür ist das
hauptsächlich? Na klar, also das wird in der Bauphase auch als Zuwegung für Baufahrzeuge genutzt werden, schon um an die Gegend gerade ranzukommen und sie abzureißen. Das ist von der Seite natürlich dann wesentlich leichter über die neu geteerte Straße. Perspektivisch könnte sie aber, wenn dort die Haupttribüne ist, auch die Zufahrt für VIP-Gäste sein, aber auch für normale Fans. Das ist die nächste Frage, die noch nicht endgültig geklärt ist. Gibt es nun ein Parkhaus oder gibt es keins? Klar ist, es wird ein bisschen kleiner, wenn es eins gibt, als in den ersten Plänen. Aber die Frage, da scheut sich noch jeder, klare Worte zu sagen. Meine Prognose ist, da wird es ein Parkhaus geben. Nur dann bietet das Stadion den Komfort, den man auch für Sponsoren und Gästefans anbieten muss.
Ich kann mich noch erinnern, du sicherlich auch, an erste Planung. Da war das Holstein-Stadion ja im Modell wie so ein Leuchtturmobjekt für Kieler Verhältnisse mit einer Empore, mit einer Tiefgarage für weiß ich wie 100 Fahrzeuge. Das sei ja mit so runden Türmchen, wie in englischen Stadien, in Anlehnung daran, geschlossenes Ding da an allen Ecken und Kanten. Davon ist aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel übrig geblieben. Ne?
Davon ist überhaupt nichts mehr übrig geblieben. Es geht jetzt darum, ein funktionsfähiges Stadion zu bekommen, ein auch meinetwegen nach dem Baukastensystem es möglichst günstig zu machen. Es soll natürlich allen modernen Kriterien entsprechen, aber ohne Schnickschnack. Also das, wovon man mal geträumt hat, was sicherlich auch nett gewesen ist, das ist natürlich nicht mehr finanzierbar. Man kann, glaube ich, jetzt froh sein, wenn man für das Geld, was zur Verfügung steht, ein solides Zweitligastadion und Bundesligastadion bekäme. Und wie gesagt, es wird viele Bauabschnitte dauern. Ich denke sogar, dass in der ersten Phase die Kurven gar nicht dicht gemacht würden. Also die Seitenstücke neben Gegengraden West- und Ostkurve erstmal offen gelassen werden. Das sind immer so 1000 Plätze, die da noch hinkommen, einfach um die Kosten möglichst lange zu strecken und das alles finanzierbar zu halten.
Gibt es denn irgendwelche, du hast es angesprochen, die darin involvierten Experten und andere Menschen sind heftig am Grübeln. Gibt's denn irgendwelche Eckdaten schon woran man sich klammern kann in der Hoffnung, dass es dann vielleicht tatsächlich irgendwann mal losgeht?
Ja, es gibt eigentlich einen relativ ambitionierten Zeitplan nun. Die Stadiongesellschaft ist erst im Februar gegründet worden, ist sie erst eingetragen. Der Plan ist, dass jetzt bis zum Sommer eine Ausschreibung vorbereitet wird, wo all die offenen Fragen, die ich gerade skizziert habe, beantwortet sind. Und dass in der zweiten Jahreshälfte hoffentlich die Bewerbungen kommen. Axel Bauerdorf, der neue Geschäftsführer dieser Stadiongesellschaft, ist optimistisch, dass es tatsächlich auch mehrere Bewerbungen gibt. Sodass dann zum Jahreswechsel 24/25 eine Entscheidung erfolgt, eine Vergabe. Und dann soll in der übernächsten Saison, dann sind wir schon 25/26, endlich der Baustart da sein. So ist jetzt der offizielle Zeitplan, der mir jetzt vor kurzem nochmal versichert worden ist. Da muss man aber auch dazu sagen, vor einem halben Jahr beim letzten Gespräch, das ich zu dem Thema im Rathaus hatte, da hat Gerwin Stöcken noch davon geträumt, dass es jetzt losgeht während der Europameisterschaftspause. Also ist man schon wieder ein Jahr nach hinten gerückt. Da ist man, glaube ich, auch im Rathaus nicht ganz zufrieden, im Verein sowieso nicht. Aber man kann, glaube ich, schon froh sein, wenn es weiter vorangeht und wenn das tatsächlich etwas wird.
Du hast es ja auch schon angesprochen, ein Generalunternehmer in der heutigen Zeit, wenn da jetzt ein Volumen von 70 Millionen Euro ist, da muss man ja nicht Hochwissenschaftler sein, irgendwie aus der Branche, um zu befürchten, dass die Kosten dann eventuell aufgrund der allgemeinen Marktlage dann doch noch ein bisschen in die Höhe gehen. Meinst du, dass denn solche Verträge gefasst werden, wo solche Risikoerhöhungen durch die Marktlage inkludiert sind? Ich meine, das alles andere wäre ja komplett unrealistisch, ne?
Ja, also da bin ich jetzt nicht genau im Vertragsrecht drin, um die Gestaltung mir vorstellen zu können. Sicher ist aber, und da haben wir in Kiel ja schon die Erfahrung gesammelt, so einen Generalunternehmer muss man erstmal finden. Beim Aufstieg in die zweite Liga haben wir die Osttribüne abgerissen, in der Annahme, dass sie schön mit Beton als moderne Tribüne aufgebaut wird, und dann hat man keinen gefunden. Auch andere Städte suchen Generalunternehmer. Ich gucke mal mit einem halben Auge nach Münster, wo die ebenfalls ein super schickes Stadion planen seit vielen Jahren. Ich habe mir das gestern Abend nochmal angeschaut, da sind sie auch seit 2018 dabei und immer heißt es, nächstes Jahr geht's endlich los, und auch da gibt es die Debatten innerhalb der Stadt, die Frage, wie viel öffentliche Gelder dazukommen, die suchen nun einen Generalunternehmer. Die sind so einen halben Schritt vor Kiel. Da kann man sich mal anschauen, wie erfolgreich die sind, wenn die schwierig haben, wird es an der Ostsee nicht leichter.
Also die Zeit drängt. 15. März hat Holstein für die kommende Spielzeit, da war die Deadline, um die Lizenzunterlagen einzureichen. Mitte April, so geht man jedenfalls davon aus, wird man dann Antworten bekommen. Es wird so oder so, zweite Liga oder erste Liga, es wird wieder neue Vorgaben geben. Davon darf man überzeugt sein. Glaubst du denn, dass, also für die zweite Liga könnte ich mir noch vorstellen, dass das jetzige Prozedere ausreicht, um die DFL noch für ein weiteres Jahr seit 2017 zu besänftigen, damit die Gralshüter der ersten und zweiten Liga vielleicht nochmal eine Sondergenehmigung erteilen? Glaubst du auch, dass das für die erste Liga der Fall sein würde? Wir wollen ja nicht zu weit, aber es sind ja nur noch 8 Spiele.
Ich glaube, es muss vorangehen. Das ist das entscheidende Signal. In diesem Jahr mache ich mir jetzt auch keine großen Sorgen. Es sind ja ein paar Punkte passiert, wo man zeigen kann, es geht voran. Aber in einem Jahr, wenn dann die nächste Lizenz wieder ansteht, dann muss tatsächlich ein Generalunternehmer gefunden sein. Wenn man dann sagt, wir haben nichts und keine Ahnung, dann wird es langsam tatsächlich schwierig. Und dann geben den Verein und der Stadt auch die Argumente aus.
Ja, das sagen inoffiziell die Vereinsoberen. Bei Holstein auch, obwohl bei ihnen natürlich das Heft des Handelns nicht so in der Hand liegt. Das ist ja mehr bei der Stadt als Eigentümerin, um das auch nochmal klarzustellen, weil ja viele Leute sagen, wann macht Holstein jetzt endlich was? Also das ist jetzt nicht nur keine Einzelveranstaltung des Clubs, sondern das ist jetzt eher eine kommunale bzw. landespolitische Angelegenheit. Und deine Einschätzung deckt sich mit denen, was ich von den Vereinsoberen gehört habe. Also die setzen schon darauf, dass die DFL nochmal Wohlwollen walten lässt für die kommende Spielzeit. Aber ab 2025 im Sommer ist dann, glaube ich, Schicht im Schacht. Und der könnte natürlich hilfreich sein, obwohl er nichts mit dem Lizenzausschluss zu tun hat. Aber Präsident Steffen Schneekloh sitzt ja bekanntermaßen im Präsidium der DFL. Da schadet mal zumindest nichts, würde ich jetzt mal sagen, so dass die Fans, die sich wirklich große Sorgen machen, ob es denn, wenn der Traum des Bundesliga-Aufstiegs Realität wird, ob man dann überhaupt eine Spielstätte hätte. Ich glaube, man kann sich zu der Prognose versteifen, 2025, wenn bis dahin nicht wirklich was passiert ist, beziehungsweise eben, wie du es formuliert hast, kein Generalunternehmer immer noch nicht da ist und man nicht davon ausgehen kann, dass im Sommer 2025 die ersten Bagger anrücken oder so. Ich glaube, dann muss man sich tatsächlich ernsthaft mit dem Standortwechsel anfreunden.
Definitiv. Und ich glaube, es wird auch ganz wichtig sein in den nächsten Monaten, dass Stadtverein und auch der Großsponsor weiter zusammenhalten. Man weiß, dass die Stimmung nicht immer so gut ist zwischen denen, wie es wünschenswert wäre. Der Verein fühlt sich immer ein bisschen und auch der Sponsor wenig gewertschätzt für die vielen Millionen, die da schon proaktiv reingesteckt worden ist. Also die ganze Stahlkonstruktion, die Osttribüne ist ja vom Verein beziehungsweise vom Sponsor bezahlt worden. Gleichzeitig hat die Stadt immer enttäuscht, dass der Verein keinen Blick dafür hat, dass Themen wie Nachhaltigkeit, wie Inklusionsgedanke beim Stadionbau etwas ist, wo eine Kommune, die da viel Geld reinsteckt, gerade in diesen Zeiten auch politisch sich rechtfertigen muss. Und auch jetzt bei der Eröffnung der Straße gab es so ein paar Misstöne. Da wiederum war der Verein, wir hatten das auch in der Zeitung, etwas genervt über die Kommunikationsarbeit der Stadt. Die reißen sich schon alle zusammen. Und das muss auch so bleiben, glaube ich. Sonst wird das mit diesem Projekt nichts, weil keiner kann ohne den anderen.
Wobei ja immer noch die Aussage von Herrn Lüth hier im Raum steht, also in eine Bruchbude würde er nicht investieren. Ne?
Genau, Herr Lüth hatte sich mal was ganz anderes vorgestellt, ne? Aus genannten Gründen wird daraus nun nichts und er hat natürlich große Sorge, dass das am Ende ein Neubauprojekt wird, das nicht ansatzweise dem Anspruch an ein modernes Stadion gerecht wird. Aber ich bin ganz optimistisch, dass selbst wenn es ein Baukastenstadion wird, aus Kieler Perspektive, das einen riesen Fortschritt geben würde.
Jetzt haben wir das Stadion so, wie es da ist. Wie gesagt, für die erste Liga sollte das dann klappen. Dann muss man vielleicht ein bisschen was am Flutlicht machen. Ich glaube, da muss die Lautstärke etwas erhöht werden. Die Presseplätze, die wirklich im Ligavergleich leicht abenteuerlich sind. Also man kann nur jedem, der diese Plätze nicht kennt, jedem Gästereporter empfehlen, vorher nochmal 14 Tage, bevor er nach Kiel kommt, nochmal ins Fitnessstudio zu gehen, weil so viel Übergewicht sollte man nicht mitbringen, weil die schon sehr eng sind. Aber das sind ja nur Kleinigkeiten, sicherheitsrelevante Dinge wie noch mehr Kameras und so weiter und so weiter. Das sind alles kleine, in An- und Abführungszeichen, kleine Bausteine, die man aber relativ zügig in einer Sommerpause mit hoher Wahrscheinlichkeit erledigen können. Was natürlich überragend ist, ist der Platz selber, der Rasen, der ist jedes Jahr Pitch of the Year oder Platz 2 unter den Erst- und Zweitligisten. Das ist schon mal super klasse. Da haben sie wirklich vernünftig und auch nachhaltig, also für die Nachhaltigkeit investiert. Aber ansonsten ist es natürlich, also wenn man sich die Kabinen anguckt und wenn die Spieler da die Treppe runterlaufen müssen, die meisten kriegen ja, wenn sie das erste Mal sehen, viele Zweitligisten kennen ja die Verhältnismäßigkeiten schon, aber das hat schon so ein bisschen was von Heimvorteil irgendwo. Das muss man klar sagen. Also dass da irgendwas passieren muss, unabhängig von einer Lizenzvergabe durch die DFL, das ist mal unmissverständlich klar.
Definitiv. Was Stadt und Verein darüber hinaus gelernt haben, und da ist die letzten Wochen auch eine ganze Menge passiert, ist, dass sie wissen, dass sie die Fans mitnehmen müssen. Mhm. Da gab es Workshops, Gespräche mit der Stadt. Da geht es dann um solche Dinge wie, den Begriff habe ich jetzt gelernt, Mundlöcher. Mundlöcher habe ich gelernt. Das sind im Grunde die Durchgänge, mit denen Zuschauer ins Stadion reinkommen, wo die Platzierung dieser Mundlöcher natürlich was über die Sicht im Stadion aussagt. Die Fans wünschen sich, dass so ein Mundloch nicht direkt hinterm Tor gebaut wird bei einem neuen Stadion. Da möchten sie selbst stehen, sondern dass sie so verteilt sind, dass sie die Fanatmosphäre, die Sicht am wenigsten stören. Das kann man in einer Planung rechtzeitig einbeziehen. Man hat jetzt schon darüber gesprochen, wo potenzielle Vorsänger für Fangesänge stehen. Das ist für die Fanszene natürlich auch sehr, sehr wichtig. Das kennen wir aus den Streitereien der letzten Jahre bei der Frage, wo die ihre Plakate aufhängen dürfen und wo sie ihre Sprechgesänge anstimmen. Da kann es sehr schnell sehr emotional werden. Und insofern ist es gut, dass es da rechtzeitig Gespräche gibt, damit solche etwas kleinteilig erscheinenden Bedürfnisse rechtzeitig befriedigt werden.
Ja, das macht Sinn. Das glaube ich auch. Ich kann mich erinnern an Stadionneubau in Halle an der Saale. Da haben sie in das alte Kurt-Wabbel-Stadion quasi eine neue Arena reingesetzt. Alte Teile mussten aus Denkmalschutzgründen erhalten bleiben. Das sah dann ganz smart aus. Und damals hatte man uns mal so eine Führung da gewährleistet mit Sponsor oder Unternehmen und Geldgeber und so weiter und so weiter. Und da wurde dann ganz stolz erzählt, dass während der Baumaßnahmen der örtliche Fan oder Abteilung der örtlichen Fanclubs zum Sicherheitspersonal gereift sind, indem sie dann gerade nachts diese Baustelle bewacht haben, um auch eine Verbindung herzustellen, dass die entsprechenden Leute, die jetzt auf der Fantribüne stehen, im Ultra- oder Uhl-Block oder sowas, dass die dann irgendwie eine tiefere Verbindung zu dem Stadion haben. Eigentlich ein ganz charmanter Gedanke, in der Theorie zumindest.
Definitiv. Also, aber da muss man sich, glaube ich, in Kiel keine Sorgen machen. Das Stadion, und auch die Fans sind so in der Stadt verankert.
Richtig.
Und da hat nun auch die endgültige Entscheidung, an Ort und Stelle weiterzubauen, sicherlich ihren Beitrag. Gab ja zumindest in der Fanszene auch immer die Debatte, ob es besser wäre, ein neues Stadion auf der grünen Wiese zu bauen. Die Debatte ist jetzt beendet. Stadion wird an dem Standort derart integriert sein mit Fußweg zur Holtenauer, das könnte ein Stadion im Herzen der Stadt bleiben und werden.
Hast du irgendwie einen tieferen Einblick, warum diese Debatte um Stadion auf der grünen Wiese, warum das nie ernsthaft irgendwie ein Gedankenspiel war? Ist dir da was bekannt?
Na, ich vermute, dass die Flächen, die theoretisch in Frage kommen, einfach anders verwendet werden sollen. Und gleichzeitig hat man diese städtische Fläche, da wo das Holstein-Stadion schon immer war. Vermutlich ist es dann günstiger, ein bestehendes Stadion umzubauen, als wirklich auf der grünen Wiese alles neu zu entwerfen. Bisschen zur Frage, was man dann mit dem Alten macht. So schätze ich ein, wird diese Debatte geführt worden sein.
Lass uns nochmal zusammenfassen, wie der Zeitplan jetzt ist. Also was das Sportliche anbelangt, ist klar, 8 Spieltage noch. dann ist möglicherweise, wenn ich wieder zum dritten Male eine Relegation droht, da haben wir ja nicht so gute Erfahrungen hier in Kiel gemacht, aber was die baulichen Geschichten anbelangt, wie nochmal genau den Zeitplan?
Also aus der Fanperspektive kann man sicher sein, nächste Saison passiert gar nichts. Das Stadion wird noch ein weiteres Jahr so bleiben, wie es ist. Wenn dann alle Ausschreibungen so rechtzeitig auf den Markt gehen und es tatsächlich Bewerber gibt, dann könnte in der Saison 25/26 mit dem ersten Tribünenabriss begonnen werden. Ob das tatsächlich schon in der Sommerpause losgeht oder erst im Herbst oder gar erst nach der Winterpause, das muss man dann sehen. Da hat die Vergangenheit gelehrt, dass man eher großzügig mit dem Zeitplan sein sollte. Aber in der übernächsten Saison, da wird etwas passieren, wenn das ganze Projekt überhaupt noch gelingen soll.
Da sind wir schon mal geläutert jetzt, ein gutes Stück zumindestens. Also die Fans können sich sicher sein, dass sie in der nächsten Saison, egal ob erste oder zweite Liga, na ganz sicher können sie natürlich nicht sein, das hängt ja immer noch von der DFL ab, ist klar, aber wir gehen mal davon aus, dass sie wohlwollend mit dem nördlichsten Bundesligist der Republik walten lässt und nochmal eine Sondergenehmigung erteilt, wir haben es schon gesagt. Ansonsten werden wir die spannende Gemengelage natürlich weiter beobachten, sowohl sportlich als auch baulich. Aber jetzt ist natürlich erstmal Länderspielpause. Da passiert erstmal gar nichts, außer dass sie anständig trainieren.
Genau, wobei hinter den Kulissen viel passieren wird und sondern das kann ich, glaube ich, noch im Laufe dieser Saison versprechen, dass es Nachrichten geben wird. Wo kommt die neue Tribüne hin? Wie wird das Feld positioniert sein? Bleibt es so? Das sind Entscheidungen, die jetzt in den nächsten Wochen fallen müssen. Wo kommen Parkplätze hin? Also da ist der Druck sehr groß und da wird es Nachrichten geben, wo kein Online selbstverständlich als erstes berichten wird.
Ja, sehr gut. Da sind wir mega gespannt. Also das muss ich schon sagen. So, ich sag erstmal, für uns jetzt jedenfalls sportlich gesehen, Kraft tanken, sowohl für die Spieler als auch für die Fans, als auch für die Reporter in der Länderspielpause, dann geht's gegen Hansa Rostock, wieder ein schweres Heimspiel, aber wir haben ja die Vorgabe gemacht, da kann ja eigentlich nichts schief gehen, da kann sich ja jeder dran orientieren, 5 Siege, 3 Unentschieden, Thema ist durch, dein Tipp dann für das Spiel schon mal vorab, obwohl es noch ein bisschen hin ist?
Ja, ich glaube, jetzt nach den Siegen wird es ein Unentschieden geben. Da glaube ich, dass ein kleiner Dämpfer da sein, weil zu Hause tun sie sich immer schwer. Aber im Unentschieden muss man sich jetzt auch nicht gräben. Das kann auf der Strecke immer noch reichen.
Das ist ja auch nur gerechnet, 5 Siege und 3 Unentschieden, wenn die Konkurrenz optimal punktet. Ne? Also das ist ja auch nicht gewährleistet.
Und darauf kann man sich verlassen, dass sie das nicht tut.
Ah, dein Wort in Gottes Gehörgang, ne? Also hast du eigentlich, weil du Preußen-Münster gesagt hast, hast du da eine besondere Affinität nach Münster? Bist du da geboren oder?
Ich habe da 2 Jahre studiert okay. Und wie man das als Student dann macht, mir natürlich das altehrwürdige Stadion angeguckt, das wirklich noch den Charme der 20er Jahre oder.
Da ist doch die eine Tribüne hinterm Tor, die ist doch komplett gesperrt seit Jahren schon, ne?
Genau, und die haben jetzt da schon angefangen, einen Teil abzureißen, also ein bisschen was passiert da schon, aber das ist schon auch vom Charme her so, wie das Holstein-Stadion, ein sehr, sehr altehrwürdiges Stadion, das aber auch eine gigantische Fanszene hat. Auch da ist jetzt ja. Jedes Spiel ausverkauft, innerhalb von Minuten sind da die, ich glaube, 12.000, die da gerade reinpassen, die Tickets weg. Also das ist auch eine Stadt, die Besseres verdient, so wie Kiel.
Ja, und die uns ja freundlicherweise einen Spieler auch hierher geschickt hat, der SC Preußen Münster, nämlich Nikolai Rembo-Remberg, ne? Und für den droht ja am Wochenende 18. und 19. Mai ein mega Partywochenende oder ein mega aufregendes Wochenende. Die Party könnte im Optimalfall dann allerdings erst später stattfinden, weil am 18. Mai spielt die dritte Liga, wo Preußen Münster verortet ist, ebenfalls das letzte Heimspiel der Saison, also das letzte Spiel der Saison vor heimischer Kulisse gleichzeitig gegen Unterhaching. Und wenn alles gut läuft, und die nächsten drei Spiele werden darüber Aufschluss geben, weil da spielten, die sind nämlich als Aufsteiger in die dritte Liga, sind sie nämlich jetzt auf Platz 4 Preußen Münster und haben in den kommenden drei Spielen die Top 3 vor der Brust und können damit natürlich dann auch direkt auf den Relegationsrang oder sogar auf den direkten Aufstiegsrang springen. Für unseren Storch jetzt mittlerweile, Rembo Remberg, der im letzten Jahr erst den Drittliga-Aufstieg mit den Preußen gefeiert hat, droht da also, drohenden An- und Abführungszeichen, Fußballfest, sag ich mal, wie Weihnachten und Ostern auf einen Tag, wenn alles optimal läuft. Dafür drücken wir natürlich die Daumen.
Dann freuen wir uns auf gemeinsame Festtage in den nächsten Wochen.
Ja, genau. Eine neue Verbindung wird erwachsen zwischen Holstein-Kiel oder überhaupt zwischen Kiel und Münster. Zwei Studentenstädte, passt auch gut irgendwo. Die sollen man beide sportlichen Erfolg haben. Christian, ich sag schönen Dank für deinen Besuch, für deine Expertise. Und wir hören uns am kommenden Mittwoch wieder, dann mit dem Ausblick auf das anstehende Heimspiel, also den sportlichen Ausblick nochmal im Detail auf das anstehende Heimspiel gegen Hansa Rostock. Ciao, ciao und bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt Holstein 1:1.